Und wieder überschlagen sich die Ereignisse im Nahen Osten. Noch vor einer Woche war die Chance auf Frieden so groß wie lange nicht. Emotionaler Höhepunkt war die lang ersehnte Freilassung der Geiseln. Das ist, trotz seines unberechenbaren Politikstils, auch ein Verdienst von Donald Trump. Auf der anderen Seite sind Unterschriften unter einem Friedensplan eben nur ein erster Schritt, auf den viele weitere folgen müssten. Doch wie es weitergehen kann, ist seit diesem Wochenende wieder völlig offen. Fest steht, dass israelische Soldaten beschossen wurden und es Angriffe auf die palästinensische Zivilbevölkerung gab. Ob die Hamas-Führung dahinter steckt, ist noch offen. Israel antwortete jedenfalls mit Luftangriffen in Gaza. Die Lage bleibt also kompliziert. Nahost, was wird aus Trumps ewigen Frieden? Darüber will ich diskutieren, jetzt bei Unter den Linden. Willkommen. Und ich freue mich auf diese Gäste. Die deutsch-israelische Journalistin Antonia Yamin und Guido Steinberg, Islamwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio. Frau Yamin, in der Anmoderation habe ich diese sich überschlagenden Ereignisse genannt. Vor einer Woche, also die Freilassung der letzten überlebenden Geiseln, da war die Freude natürlich riesengroß. Dann jetzt am Wochenende die Berichte über Angriffe in Gaza und den Luftschlag der israelischen Armee. Was macht das aktuell mit der Stimmungslage in der israelischen Bevölkerung?
Also ich würde so sagen, dass der ganz normale Israeli, also in der Bevölkerung von Israel, die Israelis wollen, dass der Krieg zu Ende geht. Ich lasse mal beiseite, was die israelische Regierung möchte. Aber der ganz normale Israeli, die normale Mutter, die normale Frau will, dass ihr Mann und ihr Sohn zurückkommen nach Hause. Wir wollen, dass dieser Krieg, der jetzt schon seit 2 Jahren geht, fertig ist. Und damit wir überhaupt irgendwie noch vorwärts kommen. Und natürlich, jetzt, dass wir gesehen haben, dass es jetzt wieder Angriffe in Gazastreifen gibt, hat auch uns jetzt die Befürchtung gegeben, ist dieser Krieg tatsächlich zu Ende, ja oder nein?
Also eine Ungewissheit in der israelischen Bevölkerung, höre ich daraus. Herr Steinberg, auch an Sie die Frage. Sie haben sehr gute Kontakte in die Region, auch nach Palästina hinein. Es gibt ja die Berichte, dass es um die 300.000 Menschen gibt, die jetzt in den Norden des Gazastreifens zurückgekehrt sind. Wie sieht man in dieser Bevölkerung, bei diesen Leuten auf die aktuellen Entwicklungen, hat man jetzt Sorge, dass es einen Rückschritt gibt und dass die Heimat doch nicht so sicher ist, wie sie sich das wünschen?
Ja, auf palästinensischer Seite ist es ganz ähnlich. Ganz viele Menschen sind natürlich erleichtert, dass sie nach Hause zurückkehren können und dass Hilfsgüter nun in den Gazastreifen gelangen, in etwas größeren Mengen. Aber die Sorge überwiegt, dass dieser Waffenstillstand den Weg geht, den Waffenstillstände bisher immer gegangen sind, nämlich zurück in eine ganz neue Konfrontation.
Schon bevor es diese Angriffe gab, gab es ja Warnungen vom US-Außenministerium, dass genau das passieren könnte, dass es Angriffe seitens der Hamas auf die eigene Bevölkerung geben könne. Das ist aber ja ein ganz wesentlicher Teil des Friedensplans von Donald Trump, dass es eben Frieden und Ordnung geben soll im Gazastreifen. Wie brüchig war das Fundament von Anfang an, auf dem dieser Friedensplan von Donald Trump eigentlich aufgebaut wurde?
Ja, das Fundament ist ungeheuer brüchig und das hat vor allem damit zu tun, dass wir es hier mit zwei Akteuren zu tun haben, der Hamas einerseits und der israelischen Regierung andererseits, deren Interessen einfach nicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Die Hamas will in erster Linie überleben. Sie ist eine militante, eine terroristische Organisation und sie kann nur überleben, wenn sie ihre Waffen behält. Das ist auch korrekt. Sie lebt in einer Welt von Feinden. Israel im Osten und Norden, palästinensische Gruppen im Gazastreifen, selbst Ägypten ist der Hamas nicht wohlgesonnen. Auf der anderen Seite haben wir Israel, beziehungsweise die israelische Regierung, die natürlich erleichtert ist, dass die Geiseln befreit sind, zumindest die noch lebenden Geiseln, die aber unbedingt die Hamas zerschlagen will, mit dem Argument, dass sie verhindern muss, dass wieder eine Organisation entsteht, die Anschläge wie die vom 7. Oktober 2023 verüben kann. Und es war von Anfang an klar, dass es sehr schwierig werden wird, in einer solchen Situation auch nur einen Waffenstillstand herbeizuführen. Das war aus meiner Sicht ein Erfolg. Aber eine längerfristige Lösung für den Gazastreifen, das wird ein noch sehr viel schwierigeres Unterfangen.
auf das Interesse, was die Hamas da möglicherweise verfolgt, wollen wir auch noch eingehen. Zuerst aber noch mal auf die aktuelle Situation, die seit dem Wochenende herrscht, Frau Yamin. Es gibt ja diese berühmte gelbe Linie, hinter der sich das israelische Militär zurückgezogen hat. Das ist Teil dieses Friedensplans. Wenn jetzt aber die Angriffe weitergehen, die Lage weiterhin so instabil ist, wie sich das zeigt, wie wird dann die israelische Armee reagieren, möglicherweise auch reagieren müssen? Wird man dann wieder über diese gelbe Linie zurückkehren müssen, um eine Art von Ordnung aufrechtzuerhalten?
Auf jeden Fall. Und ich denke, das haben wir ja auch jetzt am Wochenende gesehen. Wir reden hier über einen Friedensplan, aber im Endeffekt ist es ein Waffenstillstand. Und dieser Waffenstillstand wurde von Anfang an gebrochen. Zuerst, Hamas hat am ersten Tag, sollte sie alle Geiseln zurückbringen. Die haben die lebende Geisel zurückgebracht, aber die gefallene Geiseln, die tot sind und ermordet worden sind, halt noch nicht. Es gibt immer noch 16 ermordete oder tote Geiseln in den Händen von der Hamas. Israel und die israelische Bevölkerung will diese Leute, auch wenn tot, unbedingt zurückhaben. Und natürlich, dann gab es diesen Vorfall, dass Hamas-Terroristen diesen Militärbase in Rafah angegriffen haben und zwei israelische Soldaten getötet haben. Und dann musste halt die israelische Luftwaffe reagieren, weil im Nahost kann keiner irgendwie Schwäche zeigen. Bis dann Trump wirklich gesagt hat, okay, aber bitte jetzt nicht eskalieren. Witkoff und Jared Kushner sind ja jetzt in Israel und versuchen, die Lage wirklich wieder in Kontrolle zu bringen, weil Trump ist halt, er ist diesmal serious. Er will, dass das tatsächlich
passiert. Zwei Nachfragen dazu. Sie haben gerade, oder meine Frage war ja, wird die israelische Armee auch wieder über die gelbe Linie vorrücken Richtung Zentrum des Gazastreifens? Gehen Sie davon aus, dass das passieren wird? Weil noch ist es ja, glaube ich, so, dass es nur diese Luftschläge gab als eine gezielte Reaktion. Ja. Aber wie knapp davor ist man, dass man wieder diese gelbe Linie überschreitet?
Ich denke, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, dass wir jetzt wieder vollen Krieg haben. Aber es kommt natürlich darauf an, jeder Tag, jede Minute im Gazastreifen kann uns zu einer anderen Situation bringen. Es kommt, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, neue Soldaten als Geisel nimmt, dann ist alles auf.
Dann die zweite Nachfrage. Sie haben angesprochen, dass noch lange nicht alle getöteten Geiseln nach Israel zurückgekommen sind. Ich glaube, 19 sollen das noch sein. Warum ist es für die israelische Bevölkerung, Regierung so wichtig? Vielleicht können Sie uns da einmal an die Hand nehmen, dass auch die getöteten Geiseln zurückkommen.
Also zum einen hat es auch einen religiösen Grund. Also im Judentum tun wir unsere Leute beerdigen. Und von der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, denken Sie einfach an Familienangehörige, die sagen, ich kann ja nicht wirklich wissen, dass mein Sohn tot ist, bis ich ihn nicht wirklich tot sehe. Also wie kann eine Mutter eigentlich 100% wissen, dass ihr Sohn gefallen ist, wenn sie niemals eine Leiche gesehen hat?
Dieser Punkt, dass es Israel so wahnsinnig wichtig ist, dass auch die getöteten Geiseln zurückkommen, Herr Steinberg, ist das der Führung der Hamas? Ist denen das so klar, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiger, sensibler Punkt für Israel ist?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der die Hamas auch schon am 7. Oktober dazu geführt hat, möglichst viele Geiseln zu nehmen. Wir wissen das selbst aus der Kommunikation der Hamas, dass es an dem Tag darum ging, möglichst viele Geiseln zu nehmen. Und das hat etwas mit der Erfahrung vergangener Jahrzehnte zu tun. Israel hat da immer, ich würde sagen, eine Schwäche gezeigt, wenn es darum ging, lebende und tote Israelis aus feindlichem Gebiet zurückzuholen. Wir haben das 2011 erlebt, bei einem Austausch ein israelischer Soldat, der lebte, Gilad Shalit, gegen, ich glaube, 1027 Gefangene, darunter Yahya Sinwar, der spätere Hamas-Chef im Gazastreifen und dann auch der Chef des Politbüros der Hamas. Und der hat daraus auch die Konsequenz gezogen, dass man eine solche Geiselnahme in großem Maßstab planen müsse. Und wir haben einen etwas früheren Austausch, der auch ähnlich katastrophale Folgen hatte. Das war der Austausch von 2004. Den hat der BND unter Führung des damaligen Kanzleramtes organisiert. Und da ging es um 3 tote Soldaten, die kurz zuvor entführt worden waren, und einen entführten Geschäftsmann. Und auch da war das Verhältnis sehr schwierig. Insofern ist es durchaus folgerichtig, wenn die Hamas jetzt, also wir können ja das glauben oder nicht, dass sie weiß, wo sich diese Geiseln befinden, aber selbst wenn sie es weiß, ist es folgerichtig, dass sie versucht, noch einige Leichen als Faustpfänder zu bewahren, weil die Organisation natürlich weiß, dass Israel damit immer erpressbar ist. Das ist im Moment ein bisschen weniger so als 2011 oder auch 2004, weil der israelische militärische Druck der letzten 2 Jahre sehr hoch war. Das hat auch dazu geführt, dass die Austausche der letzten Jahre im Verhältnis nicht so ungleich, so asymmetrisch waren. Aber das ist eine Quelle der Schwäche. Aus meiner Sicht auch, der Austausch von 2011 hätte nie geschehen dürfen. Und der von 2004 auch nicht.
Aktuell liest man ja sehr unterschiedliche Informationen darüber, wie stark die Bemühungen sind, diese Leichen zu finden von Seiten der Hamas. Ich habe jetzt gelesen, dass es vielleicht tatsächlich Probleme gibt, diese Leichen zu finden, weil die Soldaten, die für die Tötung zuständig waren und auch vielleicht die Begrabung stattgefunden hat, selber inzwischen getötet wurden. Andererseits gibt es starke Bemühungen auch des Internationalen Kreuzes und auch von Amerikanern, habe ich heute auch lesen können, Experten aus der Türkei, diese Leichen zu finden. Glauben Sie, dass die israelische Seite denn sieht, dass es tatsächlich Bemühungen gibt, diese Leichen wiederzufinden? Oder schaut man da eher mit Skepsis drauf, weil man aus den Erfahrungen, die Sie gerade geschildert haben, glaubt, dass die Hamas da eher die Hand drauf hält?
Also die israelische Seite, die Regierungsseite sagt ja ganz klar, nein, die Hamas weiß, wo die sich befinden. Und das ist jetzt ein Instrument, weiter Druck auszuüben. Das hat aus meiner Sicht auch durchaus eine gewisse Logik, weil ja die Hamas schon auf das Waffenstillstandsangebot, auf den Trump-Plan insgesamt mit Ja, aber reagiert hat. Es wäre, wenn die israelische Seite recht hat, ein ganz probates Mittel, so zu tun, als wolle man die Bedingungen erfüllen, aber gleichzeitig ein Faustpfand in der Hand bewahren. Ich selbst bin mir nicht sicher. Ich halte es auch für durchaus plausibel, dass da nun einige Leichen verloren gegangen sind. Wir dürfen nicht vergessen, es geht nicht nur um die Hamas. Auch der islamische Dschihad hat Geiseln genommen. Und es ist schon aus meiner Sicht ein Wunder, dass die lebenden Geiseln aus der Hand des islamischen Dschihad so ganz ohne Probleme rausgegeben wurden.
Frau Yamin, wie sehen Sie das? Bewertet man das in der israelischen Gesellschaft, was jetzt mit den Leichen passiert? Nimmt man das der Hamas ab, dass es da wirkliche ernsthafte Bemühungen gibt, diese Leichen zu finden?
Nein, ich meine, Hamas spielt immer Spiele. Speziell, wenn es um Leben geht und Geiseln. Wir haben ja auch die anderen Geiseldeals gesehen, diese Propagandaführungen auf den Bühnen und alles, was ja dieses Mal nicht stattgefunden hat, weil Trump gesagt hat, das machen wir diesmal nicht. Und Hamas spielt ja jetzt auch schon seit einer Woche mit Israel. Und jedes Mal gibt Hamas irgendwie noch eine Geisel zurück oder noch 2 tote Geiseln zurück. Und natürlich nimmt keiner der Hamas es ab, dass sie nicht wissen, wo die Geiseln sind. Ich tue auch noch daran erinnern, an Shiri Bibas, das war die Mutter mit den 2 Kindern, die Rothaarigen, die waren dann weltberühmt. Als Hamas die 3 zurückgegeben hat, die Mutter und die 2 Kinder, die haben ja erst eine andere Leiche von der Frau gegeben. Das war ja nicht die Leiche der Mutter, und erst am Abend drauf hat Hamas dann die echte Leiche von Shiri Bibas zurückgebracht. Und deswegen Israel und ich meine, die Welt sollte es mittlerweile auch wissen, Hamas spielt diese grausame Spiele und das macht sie weiter. Und ich würde vielleicht ein Wort sagen wegen der Schwäche, das Sie gemeint haben von Israel. Am 7. Oktober, sobald es klar war, dass so viele israelische Geiseln entführt worden sind, war es eigentlich auch klar, dass Israel Terroristen freigeben muss. Man kann es als Schwäche sehen, man kann es aber auch so sehen, dass das jüdische Volk oder der jüdische Staat immer alles machen wird, um seine Leute zurückzubringen. Und ich meine, im Endeffekt war es ein Versagen der israelischen Regierung, dass so viele Menschen von ihrem Bett mit ihrem Nachthemd rausgerissen worden sind und verschleppt worden sind. Das dürfte niemals passieren und die israelische Regierung sollte auch Verantwortung ziehen. Und wenn der einzige, wenn die einzige Möglichkeit ist, diese Leute zurückzubringen, mit Freilassung von Terroristen ist, dann.
Die Bilder haben sich uns alle eingebrannt von wirklich dem schrecklichen 7. Oktober. Herr Steinbeck, wir reden bis hierhin ja nur über Phase 1 dieses Friedensplans. Und wir merken schon, das ist unfassbar kompliziert. Um überhaupt in die nächste Phase zu kommen, wird man ja sehr viel Geduld brauchen, auch sehr viel Diplomatie brauchen. Auch das habe ich in der Anmoderation angesprochen und Sie haben es aufgegriffen. Ohne Donald Trump wird das nicht gehen. Jetzt ist Donald Trump gerade nicht für seine Geduld und Diplomatie berühmt. Was glauben Sie, wird er denn das tatsächlich aufbringen können, was man aufbringen muss, um das dann auch erfolgreich in Phase 2 zu bringen?
Das, glaube ich, kann im Moment noch niemand sagen. Sie haben natürlich recht, dass die Aufmerksamkeitsspanne des amerikanischen Präsidenten berühmt kurz ist. Aber er hat schon gezeigt, dass er nicht nur diesen Waffenstillstand, sondern ein Management, eine Lösung des Problems im Gazastreifen unbedingt will. Und sei es auch nur, um diesen blöden Friedensnobelpreis zu bekommen. Das ist ein sehr starkes Motiv. Und ich glaube auch, das ist der wichtigste Grund, warum man überhaupt so ein bisschen positiv sein kann, was die nächsten Tage und Wochen angeht. Donald Trump übt großen Druck auf Israel aus. Und ohne diesen Druck wäre es nicht gelungen, diesen Plan auch in Jerusalem und in Tel Aviv durchzusetzen. Wir hatten ganz ähnliche Pläne in der Vergangenheit, aber da waren es die Demokraten, da war es Präsident Joe Biden. Und Benjamin Netanyahu wusste immer, dass er seine Unterstützer im Kongress, Republikaner, aber auch einige Demokraten, immer wieder nutzen könnte, um die Regierung dort daran zu hindern, Druck auszuüben. Das kann er jetzt nicht mehr. Und deswegen wäre ich zunächst einmal nicht so ganz negativ. Präsident Trump hat Verhandler vor Ort, Steve Witkoff, Jared Kushner. Die haben sich jetzt darum zu kümmern. Aber es ist natürlich enorm schwierig, zunächst einmal die israelische Regierung daran zu hindern, auf Vorkommnisse wie gestern, auf diesen Tod zweier israelischer Soldaten zu reagieren. Und zwar in noch größerem Ausmaß. Und es wird besonders schwierig sein, die Hamas tatsächlich dazu zu bringen, sich zu entwaffnen. Das ist aus meiner Sicht der Knackpunkt.
Und, von Phase 2, darauf werden wir sofort eingehen. Ganz kurz noch mal die Frage an Sie, Frau Yamin. Die trumpsche Geduld, wie sorgenvoll blickt man darauf, dass er wirklich einen langen Atem beweist, um das zu einem für Israel auch sehr guten Ergebnis zu bringen? Man sieht ja gerade aktuell zum Beispiel im Ukraine-Krieg, dass die Geduld dann manchmal bei Präsident Trump dann doch nachlässt und dann Vorschläge gemacht werden, die jetzt nicht so wahnsinnig gut sind aus ukrainischer Sicht. Übertragen auf Israel, wie sorgenvoll blickt man auf den Geduldsfaden, auf die Länge bei Donald Trump?
Ich denke, dass nur weil er so ungeduldig gilt, dass dieser Friedensplan oder Waffenstillstand überhaupt zustande kam. Ich meine, wäre er ein ganz normaler, rationaler Präsident, hätte er diesen Druck überhaupt nicht ausüben können auf Netanyahu und auf die Hamas natürlich. Es ist ja so, dass Netanyahu hat ja in Katar angegriffen und wollte ja damit die Hamas-Chefs eliminieren. Und danach hat Trump den Faden gezogen und gesagt, Netanyahu, Sie haben die Kontrolle verloren. Und jetzt gehen wir zu diesem Friedensabkommen, den Netanyahu eigentlich nicht wirklich wollte. Und jetzt ist halt die Frage, zieht er das durch, Trump? Aber Netanyahu hat natürlich sehr viel Respekt vor Trump, weil er auch weiß, dass er Amerika und Trump auf seine Seite braucht.
Ungeduld kann insofern ein Vorteil sein. Dann sind wir einfach mal positiv, was Phase 1 anbelangt, dieses Friedensplans, und schauen auf Phase 2. Und Sie haben schon angesprochen, Herr Steinbeck, es gibt einen ganz zentralen Punkt. Das ist nämlich die Entwaffnung der Hamas, die sich da ja jetzt nicht irgendwie dahingehend äußert, dass sie das ohne weiteres geschehen lässt. Sehen Sie denn da noch Bewegung, dass es dazu kommen kann? Oder ist es so, dass auch die von Ihnen schon angesprochenen muslimischen Schutzmächte, also sprich Türkei, Ägypten, Katar, da eigentlich gar keinen Einfluss auf die Hamas ausüben können?
Doch, das können sie. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Die Hamas ist eine militante Organisation. Die war schon bewaffnet, als es sie als Organisation gar nicht gab. Seit 1984 wissen wir, zumindest in der Forschung, davon, dass Hamas-Leute Waffen getragen haben und die auch benutzt haben. Und die Organisation lebt, wie ich das bereits geschildert habe, in einer Welt von Feinden. Und sie muss natürlich damit rechnen, dass wenn sie ihre Waffen abgibt, erstens Israel, zweitens vielleicht die Ägypter, drittens aber vor allem die Palästinenser selbst, dafür sorgen, dass nicht nur die politische Existenz der Organisation beendet wird, sondern auch die physische Existenz ihrer Mitglieder. Und deswegen ist das ein so, so großes Thema. Und die einzige Hoffnung, die die US-Administration haben kann, ist, dass die großen Verbündeten der Hamas entsprechend viel Druck ausüben. In der Vergangenheit war das Iran. Die Verbindung zu Iran, die ist geschwächt, teilweise abgeschnitten worden. Jetzt bleiben noch Katar und die Türkei. Das darf man nicht vergessen. Das sind wichtige Unterstützer. Nicht nur Katar, sondern auch die Türkei. Das sind nicht nur Vermittler, nicht nur brave Vermittler, sondern das sind auch Akteure im Konflikt. Und dass die sich bereit erklärt haben, diesen Trump-Plan bei ihren Verbündeten im Gazastreifen durchzusetzen, das ist eine der ganz großen regionalen Veränderungen. Inwieweit aber Ankara und Doha dann jetzt auch bereit sind, diesen letzten Schritt zu gehen und die Hamas vielleicht sogar zwingen, ich weiß nicht, ob sie das können, aber vielleicht können sie das, zu zwingen, die Waffen abzugeben, das vermag ich nicht zu sagen. Mein Tipp, eher nicht.
Aber dass auch erstmal, dass Türkei und Katar unterstützen, einen wirklichen Erfolg von Trump, das muss man auch an der Stelle, glaube ich, so sagen. Sie haben auch sehr eindrücklich beschrieben, welche Situation die Hamas im Gazastreifen vorfindet, also auch was die eigene Situation angeht. Und genau in solch einer Situation, Frau Yamin, soll ja eine Stabilisierungstruppe für Ordnung sorgen. Kann das überhaupt funktionieren, wenn die Hamas nicht entwaffnet ist?
Nein. Und ich meine, dann kommt auch die Frage, wie tut man Hamas überhaupt entwaffnen? Und wir haben ja auch schon am ersten Tag des Friedensabkommens schon Milizen gesehen auf den Straßen von Gaza. Teilweise hatten sie dann nicht mehr dieses grüne Bändchen, das natürlich mit Hamas, dieses Hamas-Bändchen. Aber es waren halt immer noch Hamas-Terroristen. Und da muss man dann halt auch sagen, auch wenn der Krieg zu Ende geht, die Hamas-Terroristen sind ja nicht plötzlich weg, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende, aber das war ja jetzt nicht so, als ob alle Nazis aus Deutschland nicht mehr hier waren.
Genau. Nochmal zu dieser Situation von der Hamas im Gazastreifen, weil ich glaube, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den wir angesprochen haben, dass sie da in einem großen Konkurrenzverhältnis sind. Es gab da ja auch Berichte, dass diese Anschläge und die Säuberungen nicht ganz zufällig genau da passiert sind, wo sie passiert sind. Weil genau in diesem Bereich soll die Hamas gar nicht die Kontrolle haben, sondern das ist eher dann die Autonomiebehörde, die da die Kontrolle hat. Können Sie da etwas zu sagen, Herr Steinberg? Also ist das ein Zufall, wo jetzt gerade die Gewalt wieder aufgebrochen ist?
Nein, das ist natürlich kein Zufall. Die Gewalt ist überall dort ausgebrochen, wo die Hamas nicht sicher sein kann, die Kontrolle zu haben. Und als sie die Möglichkeit hatte, aufgrund des Waffenstillstands aus ihren Verstecken herauszugehen, hat sie natürlich überall dort, wo sich Gegner befanden, möglichst schnell zugeschlagen. Und dass sie dazu in der Lage war, ist ein Beleg dafür, wie stark die Hamas nach diesen 2 Jahren noch ist. Sie ist der mit Abstand stärkste militante Akteur im Gazastreifen. Und aus meiner Sicht ist einer der größten Geburtsfehler des Trump-Plans, dass nicht in dem Moment, als Phase 1 begonnen wurde, als sich also israelische Truppen zurückgezogen haben, Sicherheitskräfte bereitstanden. Und diese Sicherheitskräfte, die können natürlich unterstützt werden von einer Stabilisierungstruppe. Nehmen wir mal an, Aserbaidschan oder auch Indonesien oder andere Länder schicken da Truppen hin. Aber es gibt nur eine Nationalität, die in der Lage ist und auch bereit, im Gazastreifen im Kampf gegen die Hamas, gegebenenfalls im Kampf gegen die Hamas, aber auch im Kampf gegen andere Gruppen, die diesen Waffenstillstand gar nicht unterschrieben haben, zu töten und zu sterben. Und das sind Palästinenser. Die hätten jetzt bereitstehen müssen. Wir hätten jetzt einige tausend palästinensische Polizisten gebraucht, die diese Lücke füllen. Das war nicht der Fall. Und das hat der Hamas erst die Möglichkeit gegeben, ihre Kontrolle wiederherzustellen. Es wird enorm schwierig werden, wenn denn jetzt laut Plan palästinensische Polizisten, die von irgendwoher kommen, ausgebildet werden, dort wieder der Hamas das Heft aus der Hand zu reißen. Mein wichtigster Punkt ist, man hätte schon vor Monaten, vielleicht schon vor Jahren beginnen müssen mit dem Aufstellen einer palästinensischen Polizeitruppe.
Für wer hätte das tun können? Also wer wäre dafür verantwortlich gewesen?
Na ja, Israel natürlich. Und das ist aus meiner Sicht das große Problem israelischer Politik der zwei Jahre. Es hat kein Konzept für den Gazastreifen gegeben. Wir wussten nie so ganz genau, will die Regierung Netanyahu den Gazastreifen neu besetzen? Oder was für ein Konzept sonst hat sie? Aus meiner Sicht war das einzige andere tragfähige Konzept, die Verwaltung des Gazastreifens an die palästinensische Autonomiebehörde zu übergeben. So wie die Regierung Biden das gesagt hat, wie auch die Bundesregierung das gesagt hat, eine reformierte Autonomiebehörde. Das ist der einzige Akteur, der in der Lage ist, tausende palästinensische Polizisten aufzustellen, die dann vielleicht mit internationaler Hilfe die Chance hätten, die Kontrolle wiederherzustellen. Aber das will natürlich die Regierung Netanyahu auf gar keinen Fall, weil damit natürlich die Kontrolle der PA, der palästinensischen Autonomiebehörde, vom Westjordanland ausgeweitet würde und damit möglicherweise der Nukleus eines palästinensischen Staates entstehen
könnte. Aber gehen wir mal die Frage weiter. Ist das denn so in Stein gemeißelt, dass das nicht passieren wird? Oder gibt es da eine Bewegung innerhalb der israelischen Regierung? Da sind ja auch sehr unterschiedliche Kräfte vereint. Sieht man das da sehr einseitig, so dass man das auf jeden Fall verhindern will, dass es palästinensische Polizisten gibt, damit man dann selber möglicherweise einen Vorwand hat, wieder reinzugehen in den Gazastreifen? Oder sehen Sie da Chancen vor Ihnen?
Also ich denke, dass viele Israelis und natürlich auch in der israelischen Regierung, dass sie erstmal skeptisch sind, auch was palästinensische Polizisten angeht. Weil ich meine, es gibt genug palästinensische Polizeikräfte in der Westbank, aber Hamas ist immer noch auch stark in der Westbank und tut da immer noch Terror verüben. Wie kann man auch überhaupt vergewissern, dass diese palästinensische Polizeikräfte nicht selber Hamas-Anhänger sind? Schwierig.
Was ja zumindest jetzt in dieser Situation, wo ein gewisses Vakuum entstanden ist, wo eine Bewegung reingekommen ist, sehr offensichtlich wird, Herr Steinberg, ist, dass man eigentlich gar nicht mehr übersehen kann, welche Rolle die Hamas spielt. Also, dass sie sozusagen vermutlich nicht dazu beitragen wird, dass es jemals irgendwelche geordneten Verhältnisse und Frieden geben kann im Gazastreifen. Das ist etwas, was man sehr stark hier schon im Westen so zur Kenntnis genommen hat. Aber wie sieht das in den muslimischen Ländern aus? Ist das auch ins Bewusstsein der Länder jetzt vorgedrungen, die auch in gewisser Weise eine Rolle spielen, weil sie diesen Vertrag mit unterschrieben haben, insbesondere bei der Türkei? Sieht man da jetzt, was die Hamas da verursacht im Gazastreifen?
Ich glaube es nicht. Die Türkei und Katar, die haben sich ja ganz bewusst, teils aus ideologischen, teils aus geopolitischen Gründen entschieden, die Islamisten in der Region insgesamt zu unterstützen und auch die Hamas zu unterstützen. Und dass sie jetzt bereit waren, Druck auf die Hamas auszuüben, dürfte vor allem damit zu tun haben, dass es diesen sehr unberechenbaren amerikanischen Präsidenten gibt, der auch in Ankara, auch in Doha Hilfe verlangt hat. Und natürlich, davon gehe ich aus, auch ja, bestimmte Gegenleistungen in Aussicht
gestellt. Türkei hat Interesse an bestimmten Fliegern.
Genau, an bestimmten Fliegern, an den F-35, vielleicht auch noch an den alten F-16. Aber da geht's natürlich um ganz unterschiedliche Dinge. Diese beiden Staaten sind entscheidend und ich bin mir nicht sicher, ob sie diesen wichtigen Verbündeten, die Hamas, so ganz verlieren wollen. Da bin ich sehr gespannt auf das, was kommt. Aber die anderen Staaten, die meisten, auf die es ankommt, also Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, die sind alle nicht so unglücklich, wenn die Hamas nicht nur stark geschwächt wird, sondern auch von der Erdoberfläche verschwindet. Sie sind nur kritisch, was die Vorgehensweise der Israelis angeht. Aber die Zielrichtung, die haben sie immer mitgetragen, auch wenn sie das nicht so offen gesagt haben.
Sie haben die geopolitischen Interessen angesprochen, die insbesondere die Türkei hat, die Interessen an bestimmten Waffensystemen. es war ja zu beobachten, dass die Hamas teilweise in der muslimischen Welt, in der Türkei, gar nicht so sehr als Terrororganisation beschrieben wurde, sondern als eine Art von Widerstandsbewegung. Dennoch die Frage, kann das denn dabei bleiben, wenn so viele Dinge jetzt sehr öffentlich werden? Ich habe gelesen am Wochenende, da gab es ja auch einige Berichte im Netz dazu, soll ein 5-jähriges Kind von der Hamas hingerichtet worden sein, weil es im Verdacht stand, ein Spion zu sein. Das muss man doch auch in der muslimischen Welt wahrnehmen und einordnen können.
Ja, das können zumindest viele Regierungen. Bei den Bevölkerungen bin ich mir häufig nicht so ganz sicher. Da überwiegt dann doch die Abneigung, die Abscheu gegenüber den Israelis. Bei denen, ja, das mag eine prinzipielle Ablehnung sein, das ist aber auch eine Ablehnung der israelischen Vorgehensweise in den letzten 2 Jahren. Ich würde immer sagen, dass die Ereignisse der letzten 1 bis 2 Wochen doch wieder zeigen, dass es möglich ist, zumindest mit den Regierungen dieser Länder zu Übereinkünften zu kommen. Besonders mit den Regierungen der Länder, auf die es jetzt ankommen wird, wenn es darum geht, da vielleicht diese Lösung für den Gazastreifen regional abzusichern. Also vor allem Ägypten, Saudi-Arabien, die regionale Supermacht. Iran ist im Moment außen vor. Das ändert nichts daran, alle diese Regierungen haben so ein bisschen ein Problem mit ihrer Bevölkerung. Und das wiederum geht zumindest teilweise darauf zurück, dass die Israelis den Krieg so geführt haben, wie sie ihn geführt haben.
Auch in Deutschland versucht man ja oder ringt man darum, das Vorgehen Israels immer zu verstehen, was da im Einzelnen gemacht wird. Vielleicht können Sie uns das mal erklären, Frau Yamin. Wenn man jetzt sieht, was die Hamas macht, obwohl es diesen Friedensplan geht, dass sie auch gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, diesen 5-jährigen Jungen tötet, weil der hinrichtet, weil er ein Spion sein will. Wie sieht man vor diesem Hintergrund das erklärte Kriegsziel von Netanyahu, die Hamas zu zerstören? Gibt es dafür, gerade weil eben solche Dinge in Israel, sagen wir mal, schon immer klar waren, was man vielleicht in Deutschland nicht so betrachtet, ist dieses Kriegsziel von Netanyahu deswegen in der israelischen Bevölkerung eins, das geteilt wird?
Ich denke, dass viele Israelis tatsächlich ein Leben sich wünschen ohne Hamas an der Grenze. Ich meine, der 7. Oktober war sowas von traumatisch für viele Israelis, nicht nur für die Israelis, die da im Süden gelebt haben. Wir haben jetzt eine Generation, das total traumatisiert ist. Kinder, die seit 2 Jahren Alarm hören. Es gibt Kinder, die wissen, von wo die Bombe kommt, weil der Alarm sich irgendwie anders anhört. Man kann sich das so vorstellen, ein 6-Jähriges, das mir dann sagt, ja, aber ich weiß, diese Bombe kommt aus dem Iran und nicht aus dem Gaza, weil es sich anders anhört. Also klar, für viele Israelis, das ist denen sehr bewusst, wer die Hamas ist. Israelis wissen, die Hamas ist eine Terrororganisation, man kann ihr nicht vertrauen. Aber viele hoffen natürlich, dass es jetzt zu Ende geht, weil auch die Israelis können einfach nicht mehr.
Da sind wir ja im Prinzip in der Innenpolitik von Israel. Netanyahu war vor dem oder direkt nach dem 7. Oktober 2023 stark unter Druck. Sie haben das angesprochen, weil die Regierung es ja nicht geschafft hat, die Grenzen zu sichern. Man konnte im Internet viele Videos sehen, wie leicht es war, über die Grenzen zu kommen. Nicht nur zu diesem Musikfestival zu kommen, sondern in die Häuser von den Menschen zu kommen. Netanyahu war sehr stark unter Druck. Wie sieht das aktuell aus? Ist der immer noch unter Druck oder sitzt er gerade fest im Sessel?
Also viele Israelis sind jetzt natürlich erleichtert, weil die Geiseln zurückgekommen sind und weil es jetzt so aussieht, dass der Krieg irgendwie zu Ende geht und viele Muttern und Frauen kriegen jetzt ihre Söhne und Männer wieder zurück. Und genau dahin wollte ja Netanyahu kommen, wenn wir über Innenpolitik sprechen. Ich gehe auch davon aus, dass Netanyahu keine Wahl zulassen wird, wenn er nicht wirklich weiß, dass er diese Wahl gewinnen kann. Wenn man nach den Umfragen geht, Netanyahu wird immer wieder, also er wird schwächer und dann kommt so ein Deal, dann wird er wieder stärker. Aber wenn heute Wahlen in Israel stattfinden, nach den Umfragen würde er nicht gewinnen.
Andererseits ist es erstaunlich, dass er sich dann doch immer wieder so lange hält. Aktuell kann er ja auf einen sehr starken Verbündeten auch sozusagen setzen, nämlich Donald Trump. Inwiefern profitiert Netanyahu tatsächlich davon, dass es jetzt wieder einen Wechsel im Weißen Haus gegeben hat?
Er profitiert davon, aber das verändert natürlich auch die Ausgangsposition. Wir haben erkennen können, dass Netanyahu sich um die Position der Regierung Biden überhaupt nicht kümmern musste. Die Regierung Biden hat einen Plan nach dem anderen vorgelegt, nach dem Dafürhalten vieler Beobachter sehr vernünftige Pläne, die auch israelische Sicherheitsinteressen berücksichtigt haben. Und er konnte die einfach weglächeln. Das geht im Moment nicht mehr. Vor allem deshalb, weil eben Netanyahu auch ausschließlich auf Trump gesetzt hat und mit vielen Verbündeten mittlerweile im Clinch liegt. Denken wir nur an die Anerkennung des Staates Palästina durch die Franzosen, die Kanadier, die Briten und so weiter. Also insofern ist er in einer ganz guten Situation. Wenn er klug ist, ich bin mir nicht sicher, ob er das ist, dann wird er auch jetzt versuchen, diesen Krieg der letzten zwei Jahre nicht nur als Gaza-Krieg zu verkaufen, sondern als ein Gesamtpaket. Seit dem 7. Oktober 2023 hat die Regierung Netanyahu dafür gesorgt, dass die Hamas zumindest sehr viel schwächer ist als 2023.
Hisbollah, Iran.
Die Hisbollah ist nicht mehr einsatzfähig und könnte sogar im Idealfall ihre Waffen verlieren. Syrien, Bashar al-Assad, der große Unterstützer der sogenannten Achse des Widerstands, ist vollkommen verschwunden. Mit tatkräftiger israelischer Mithilfe. Besonders wichtig, Iran hat eine vernichtende Niederlage im 12-Tage-Krieg im Juni 2025 erlitten. Und auch die jemenitischen Houthis, die schwer zu erreichen sind mit israelischer Luftwaffe, die sind stark geschwächt. Die Israelis haben gerade verkündet, dass sie den allerwichtigsten Militär der Organisation getötet haben. Das ist ein Gesamtpaket und aus meiner Sicht ist das ein großer israelischer Sieg, der vielleicht dem nahe kommt von 1967. Wenn Ministerpräsident Netanyahu klug ist, dann wird er versuchen, das so zu verkaufen, unabhängig von der Entwicklung, die jetzt kommt. Dann wird er natürlich wieder auf Verbündete angewiesen sein und wir können nur hoffen, dass das vielleicht dann die richtigen sein werden.
Insofern hat nicht Netanyahu auch recht mit seiner Politik und wird das anerkannt in der israelischen Bevölkerung, dass Israel objektiv betrachtet zumindest jetzt ja sicherer ist, was das Umfeld angeht, als vor dem 7. Oktober 2023.
Ich meine, die israelische Bevölkerung ist sehr gespalten. Es gibt wirklich die Menschen, die sagen, Netanyahu muss weg, weil Netanyahu versagt hat am 7. Oktober und vorher. Der 7. Oktober dürfte nie passieren. Und es gibt die Menschen, die wirklich komplette Netanyahu-Anhänger sind. Und egal, was Netanyahu macht, Netanyahu ist King. Ich würde differenzieren zwischen die israelische Regierung und die israelische Militär und der Shin Bet und der Mossad, die natürlich sehr viel dazu gebracht haben, dass Israel jetzt da steht, wo es steht. Und nicht alle Erfolge auf Netanyahu schieben. Aber natürlich wird Netanyahu genau das benutzen und sagen, Israel, großer Sieger.
Wenn er das benutzt, wenn er Ihrem Rat folgt, Herr Steinberg, das als sozusagen Gesamtpaket zu verkaufen, dann gehört aber auch dazu, dass es einen Preis gab für diese Form von Politik. Sie haben es erwähnt, die Anerkennung Palästinas durch Frankreich, Großbritannien, Kanada als einige Beispiele. Ist der Preis, den man gezahlt hat, nicht vielleicht ein bisschen zu hoch, dass man ein Stück weit auch international isoliert ist? So sehr wie vielleicht lange nicht mehr?
Der Preis ist auf jeden Fall hoch. Der Preis hat aus meiner Sicht aber weniger etwas mit der Gesamtaktion zu tun, also mit dem Krieg gegen die Achse des Widerstands, als vielmehr mit der Art und Weise, wie Gaza geführt wurde, der Gaza-Krieg. Und auch mit der Länge des Gaza-Kriegs. Ich würde auch argumentieren, dass die militärischen Ziele, die erreicht werden konnten, allerspätestens im Oktober 2024 erreicht waren, als nämlich der Gaza-Chef und damaliger auch Gesamtchef der Hamas, Yahya Sinwar, getötet wurde. Spätestens ab dem Moment habe ich kein Argument mehr für einen Krieg gesehen, der Zehntausende Zivilisten das Leben kostet, aber gleichzeitig die Hamas nicht weiter schwächt. Aber wie eben geschildert, es gab eben kein politisches Konzept für die Zeit danach. Und deswegen wurde dieser Krieg immer weitergeführt. Und das ist vor allem für diese Isolierung verantwortlich. Und ich würde gar nicht mal in erster Linie auf Frankreich, Kanada oder Großbritannien gucken. Das ist ein symbolischer Schritt. Der ist auch oft innenpolitisch motiviert. Wichtig ist aber, dass die Isolierung in der arabischen Welt so weit vorangeschritten ist. Am 7. Oktober 2023 stand Israel kurz vor einem Friedensschluss oder andere sagen einer Normalisierung mit Saudi-Arabien. Und mittlerweile redet der saudi-arabische Kronprinz von einem Völkermord, von Kriegsverbrechen. Die Rhetorik hat sich jetzt wieder etwas abgeschwächt. Da wird es vielleicht wieder eine Chance geben. Aber diese regionale Isolierung ist aus meiner Sicht extrem gefährlich.
Die Zeit danach, da gucken wir jetzt ganz zum Schluss einmal noch mal drauf, Frau Yamin. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es schon mal so eine Zeit gab, wo Frieden in der Luft lag, wo man dachte, diese beiden seit sehr vielen Jahrhunderten verfeindeten Länder, Nationen, Menschen können sich einander nähern. Das war die Zeit Rabin. Jetzt will man gucken, dass man vielleicht doch in eine neue Situation reinkommt, in eine neue Ära reinkommt. Es scheint eines der größten Probleme zu sein, dass die Siedlungspolitik so ist, wie sie ist in Israel. Das wird getragen von den Ultranationalen in der Regierung. Netanyahu, relativ einfache Frage. Sehen Sie auf absehbare Zeit eine Chance dafür, dass es eine andere Form von Siedlungspolitik in Israel geben kann und dass man auch die Interessen des palästinensischen Volkes anerkennt?
Nicht mit dieser israelischen Regierung. Und das sage ich mit großem Schmerz, weil das ist noch nicht mal die Interesse von Netanyahu. Es gibt Interessen von diesen ultraorthodoxen und ultranationalen, ultrarechten Parteien, die Netanyahu einfach erpressen. Und solange es keine anderen Parteien gibt in Israel, die mit Netanyahu in die Regierung kommen und dem wirklich auch den Rücken gibt, muss Netanyahu halt leider mit diesen recht extremen Parteien koalieren. Und die werden diese Siedlungen niemals aufgeben.
Es gibt viele historische Beispiele, Herr Steinberg, wo man gesagt hat, dass es zwischen bestimmten Bevölkerungen, zwischen Menschen keinen Frieden geben kann auf lange Sicht. In Deutschland haben wir Erfahrungen, wenn man mal an die deutsch-französische Grenze guckt, aber auch in den Osten guckt. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Expektive zum Schluss auf den Nahen Osten blicken, ist es wirklich nur ein Traum, dass es in dieser Region mal so etwas wie einen zumindest Friedensprozess geben kann? Oder sehen Sie zumindest ein Fünkchen Hoffnung, dass sowas auch da mal stattfinden kann?
Also ich habe keine Hoffnung, dass das in unserer Lebenszeit noch geschieht. Also in unserer, vielleicht in der Lebenszeit von Frau Yamin. Aber das ist ja kein Grund, das nicht zu versuchen. Das ist so etwa wie mit der Zwei-Staaten-Lösung. Ich sehe auch keine Basis, keine territoriale Basis, aber auch keine mentale Basis bei den beiden Völkern für eine solche Zwei-Staaten-Lösung. Trotzdem gibt es keine bessere Lösung und deswegen ist es folgerichtig, immer wieder zu versuchen, in diese Richtung kleine Schritte zu gehen. Ein bisschen Hoffnung gibt mir, dass wir jetzt einen auswärtigen Akteur haben, der versucht, beide Seiten zu zwingen, zumindest ein paar Schritte in diese Richtung zu gehen. Und das zeigt mir, dass genau das ist, was gebraucht wird, nämlich die Amerikaner, die Europäer, die Araber aber eben auch, die Israelis und die Palästinenser zu einem Frieden zwingen.
Die Hoffnung, die soll am Ende dieser Sendung stehen. Frau Yamin, Herr Steinberg, vielen Dank für die Diskussion. Ihnen danke fürs Zuschauen, für Ihr Interesse. Bleiben Sie bei Phoenix, bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.